Auch ein ganz herzliches Shalom von mir. Shalom. Friede, darum soll es heute gehen. Und bevor wir starten, will ich mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du in Jesus Christus Frieden mit uns rebellischen Sündern geschaffen hast. Herr, bitte hilf du beim Reden und hilf du beim Hören. Herr, schenk du, dass dein Wort tief in die Herzen eindringt. Herr, schenk du, dass es Veränderung schafft, die sich in Wort und Tat äußert. Amen. Wir wollen einen Blick werfen in das Jahr 1914. Es ist Weihnachten. Deutsche und englische Soldaten stehen sich oder liegen sich in den Schützengräben gegenüber. Die Illusion, dass man an Weihnachten als Sieger wieder zu Hause in der Heimat ist, ist dahin. Stattdessen die Ernüchterung, langwierige Grabenkämpfe stehen bevor. Ein Ende des Krieges scheint weit weg zu sein, genauso wie die Heimat selbst. Genau in der Situation geschieht was Unglaubliches. Die Soldaten fangen an, Kerzen und Weihnachtsbäume auf die Schützengräben zu stellen. Man wagt sich aus der Deckung. Engländer und Deutsche treffen sich in der Mitte zwischen den Schützengräben, die gerade noch als Feinde aufeinander geschossen haben. Man tauscht Präsente aus, es werden Fotos geschossen, man führt Gespräche. Es soll sogar Fußball gespielt worden sein in dieser Zeit und tatsächlich soll es sogar einen kleinen Gottesdienst gegeben haben, also wo im Prinzip auf Englisch und auf Deutsch der Psalm 23 gelesen worden ist. Das war der berühmte Weihnachtsfrieden von 1914. Im Nachgang wurde der bestimmt so ein bisschen in den Erzählungen auch groß gemacht und verklärt. Aber doch ist das ein erstaunliches Beispiel von menschengemachtem Frieden. Und auch ein Beispiel davon, wie wir eigentlich nach Frieden uns sehnen. Ja, der Drang nach Frieden. Und wir alle wissen, wie das weiterging. Kurze Zeit später ist der Krieg wieder aufgeflammt und der ging noch ein paar Jahre, der Krieg, das wissen wir. Und auch heute, wenn wir auf uns schauen, merken wir sehnen uns nach Frieden. Diese Sehnsucht haben wir im Herzen, gerade jetzt in unserer Zeit, wo scheinbar auf der Welt irgendwie alles eher dem Krieg zustrebt als dem Frieden. In der Zeit, wo wir auch merken, die Gesellschaft, die ist irgendwie gespalten. Und man hat den Eindruck, gerade auch im Blick auf die letzte Woche, irgendwie solche grausamen Anschläge, die wir da erlebt haben, die werden irgendwie fast schon zur Gewohnheit. Ja, das ist mehr so die Regel als die Ausnahme. Und auch, wenn ich in mein eigenes Herz schaue, wenn wir in unsere Herzen schauen, merken wir auch, da fehlt ganz oft der Friede, der innere Friede. Gott sei Dank, muss man sagen, hat die Bibel viel über Frieden zu sagen. Frieden ist ein Thema, das zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel durch. Und die Bibel hat dabei nicht nur schöne Theorien, wie wir Menschen jetzt irgendwie in Frieden miteinander auskommen können, sondern es geht in der Bibel darum, wie Gott selbst Frieden schafft. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen eingehender beschäftigen. Für alle, die wie ich nicht so oft im Abendgottesdienst sind, da sind unsere Kinder zu klein dafür. Wir befinden uns aktuell in der Predigtserie durch die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, die leiten die Bergpredigt ein. Und die Bergpredigt, das ist eine Predigt, die hat Jesus ziemlich am Anfang von seinem Wirken vor seinen Jüngern und vor einer größeren Menschenmenge gehalten. Die steht im Matthäusevangelium, Matthäus 5 bis 7. Und darin macht Jesus letztendlich so die Regeln für sein neues Reich klar. Also das sind so die Regeln, die im neuen Reich gültig sind. In dem neuen Reich, von dem es in Matthäus 4, Vers 17 heißt, von dem er angefangen hat zu reden, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Okay, also Bergpredigt, da geht es um die Grundregeln von Gottes Reichs. Und ganz am Anfang von der Bergpredigt, da finden wir die Seligpreisungen. Und ich habe auch im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe mich damit schon immer so ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. mit den Seligpreisungen und es fängt schon damit an, dass das Wort selig in meinem Sprachgebrauch nicht so viel vorkommt und dass ich damit gar nicht so viel anfangen kann. Wem das auch so geht, dem empfehle ich die erste Predigt aus dieser Predigtserie, wo nämlich Marius genau darüber schon geredet hat. Und er hat was gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen. Es lohnt sich, wenn man mal schaut, wie andere Übersetzer dieses Wort gebrauchen. Und das hat mir persönlich auch nochmal so ein bisschen den Zugang zu den Seligpreisungen geöffnet. Die übersetzen nämlich zum Beispiel mit statt selig mit glücklich oder glücklich zu preisen ist jemand. Jemand ist glückselig oder wahres Glück hat jemand, der Punkt, Punkt, Punkt. Die Seligpreisungen, kann man also vereinfacht sagen, die nennen einfach erstrebenswerte Eigenschaften oder Verhaltensweisen. Ich habe auch in einem Kommentar noch dazu nachgelesen von Gerhard Meyer, der schreibt da ganz treffend über das Wesen von den Seligpreisungen. Bei den Seligpreisungen handelt es sich um einen Lockruf in die Jüngerschaft, der aber zugleich die Eignungsvoraussetzungen klar beim Namen nennt. Höchste Lockung und tiefster Ernst verbinden sich. Die Lockung, die besteht in den Verheißungsaussagen, und die ernsteste Forderung kommt darin zum Ausdruck, wie die Seligen denn bestimmt werden. Also irgendwie haben wir da so beides drin. Okay, also genug der einleitenden Worte. Lasst uns mal starten mit der Seligpreisung, die wir uns heute anschauen wollen. Die steht in Matthäus 5, Vers 9. Da heißt es nach Luther: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und ich will gleich nach Schlachter auch den Vers nochmal sagen, denn da kommt noch was zum Ausdruck, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber nachdenken. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Söhne Gottes. Also kurz zusammengefasst, wir haben zum einen die Lockung, ja, die Verheißung, Kinder oder Söhne Gottes zu heißen. Kurze Umfrage im Raum, wer möchte nicht Kind Gottes genannt werden von euch? Einmal die Hände hoch. Okay, das klingt also so, als wäre das irgendwie schon was Erstrebenswertes, Kind Gottes genannt zu werden. Okay, da sind wir uns alle einig. Und das Zweite, die Eingangsvoraussetzung dafür sozusagen ist, dass wir Friedensstifter sein müssen. Oder, wie es bei Schlachter heißt, wir müssen friedfertig sein. Also wir müssen die Fähigkeit haben, Frieden zu schaffen. Da wollen wir heute noch ein bisschen näher drüber nachdenken gleich. Ich will das so ein bisschen gliedern, über diese zwei Teile nachzudenken, also einmal über diese Lockung und einmal auch über die Eingangsvoraussetzungen dafür. Und ich will gerne mit dem zweiten Teil anfangen, denn ich glaube, da liegt so ein bisschen ein Schlüssel drin, den Vers zu verstehen. Der zweite Teil: denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich will erstmal weniger darauf eingehen, dass wir uns alle ja schon irgendwie so als Kinder Gottes identifizieren und dass das für uns fast schon was Normales geworden ist, sondern ich will eigentlich zuerst mal den Blick richten auf den einen Sohn Gottes, Jesus Christus, der wahre Friedensstifter ist. Und ich glaube, darin liegt so ein großer Schlüssel, den Vers zu knacken, ja, wie so eine Nuss zu knacken sozusagen und zu verstehen, worum es da geht. Und da hole ich ein bisschen aus dazu, denn wir müssen irgendwie wieder ganz zurück an den Anfang der Geschichte gehen dazu. Dass der Unfriede in die Welt kam, das fing, wie wir alle wissen, schon im Paradies an. Mit dem Sündenfall, mit der Rebellion von Adam und Eva. In dem Moment, als sie angefangen haben, den Lügen des Satans zu glauben, da hat es angefangen, dass Feindschaft herrscht. Zum ersten Mal in der Bibel hören wir davon. Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange. Und das bittere Resultat davon, das kennen wir auch alle, der Friede mit Gott selbst wurde zerstört. Der ist dahin. Und genau das gilt bis heute. Also wir haben ganz an Anfang der Welt geschaut, aber bis heute prägt sich das, zieht sich das durch, wie das auch in Römer 3, Vers 10 heißt. da ist kein Gerechter, auch nicht einer, keiner von uns. Und später in Vers 17, da kommt dann auch wieder der Friede her. Den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Ja? Weg ist der Friede mit Gott. Aber es steckt auch eine große Verheißung schon in diesem Vers ganz am Anfang, 3, Vers 15, 1. Mose 3, Vers 15. Da heißt es zwar, es wird Feindschaft sein zwischen der Schlange und der Frau, zwischen dem Nachwuchs der Frau und dem Nachwuchs der Schlange. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen, heißt es da. Da steckt eine riesengroße Verheißung drin. Ein Sohn, ein Nachkomme, da haben wir auch wieder den Sohn, der kommt, der wird den Satan besiegen. Und wenn wir ein bisschen vorspulen, dann kommt lange Zeit später Jesus genau dafür auf die Welt, der Sohn Gottes. Der spricht die Worte, über die wir heute nachdenken. Der lebt als Mensch in einem völligen Frieden mit Gott, so wie wir das nicht tun, wie wir das nicht können. Und stirbt letztendlich den Tod an unserer Stelle. Er wird hingerichtet wie der schlimmste Kriegstreiber, obwohl er eigentlich in völligem Frieden mit Gott lebt. Und wozu macht er das? Um den Frieden zu schaffen, den Frieden wiederherzustellen zwischen Mensch und Gott. Jesus, der wahre Friedensstifter. Und das gilt auch allen, die es im Glauben annehmen. Das hören wir hier jeden Sonntag. Und es gibt auch einen Vers, der das wieder schön mit dem Frieden verknüpft. Das heißt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Lob und Dank sei Gott dafür. Amen. Das ist erstmal die Grundlage dafür, für alles, was wir jetzt hören. Ja, da bauen wir alle Anforderungen drauf, die wir hören, dass Jesus das schon vollbracht hat. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis darauf, wo ich gar nicht so genau drauf eingehen will. Im Vers ist ja die Rede davon, dass wir Kinder Gottes heißen werden, dass wir Kinder Gottes sein werden. Und ich glaube, für uns ist es heute so ein bisschen ja fast schon eine banale Aussage. Wir sind es total gewohnt, wir hören das vielleicht im Kindergottesdienst schon. Du kannst auch ein Kind Gottes sein. Und wir nehmen das so selbstverständlich, aber eigentlich steckt da so eine wahnsinnsgroße Aussage dahinter, dass wir letztendlich Gottes Sohn gleichgestellt werden. Ja? Wir werden mit Jesus auf eine Ebene gehoben. Und ja, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, würde ich sagen. Und ich glaube, in dieser Seligpreisung, da steckt dann auch so ein gewisses Erkennungsmerkmal drin, wie die Kinder Gottes denn zu erkennen sind. Das ist jetzt so langsam die Überleitung dahin, was das Friedensstiften genau bedeutet. Das Erkennungszeichen für die Kinder Gottes soll sein, Gottes Kinder setzen sich aktiv für den Frieden ein. Sozusagen unser Markenzeichen als Christen soll sein, wir setzen uns für den Frieden ein. Das berühmte Made in Germany ist sozusagen in dem Fall ein Made in Gottes Reich, ja, unser Qualitätsmerkmal. Frieden stiften. Und dadurch, das könnt ihr auch mitnehmen nach Hause, sollen wir auffallen, egal wo wir sind. Ja, das ist zum Auffallen wirklich. Das kann sein in der Schule morgen, das kann sein in der U-Bahn, wenn ihr nachher nach Hause fahrt, beim Streit unter den Kollegen auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Überall dürfen wir auffallen, dass wir uns aktiv um den Frieden bemühen. Und damit ahmen wir im ganz Kleinen nach, was Jesus gemacht hat. Also es wird sozusagen ein bisschen was von Gottes Charakter in uns sichtbar. Wir reflektieren das wieder, was Gott ist. Und somit schließt sich ein bisschen auch der Kreis zu unserem Vers, die Friedensstifter werden Söhne Gottes, werden Kinder Gottes genannt werden. Okay, das war jetzt so der erste Teil, der Blick auf die Kinder Gottes, auf diese Verheißung, die da drin steckt. Und der zweite Teil, jetzt wird es so ein bisschen mühsam, jetzt geht es um das Friedenstiften, also die Eingangsvoraussetzung. Was müssen wir eigentlich dafür tun? Und zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist es gut, wenn man sich nochmal so ein bisschen mit dem Begriff Frieden überhaupt auseinandersetzt. Und ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was fällt mir zum Thema Frieden überhaupt ein? Was für Frieden gibt es denn? Was für Arten von Frieden gibt es denn vielleicht? Frieden im ersten Sinne ist auf jeden Fall mal die Abwesenheit von Krieg. Es herrscht kein Krieg, es ist Frieden. Das ist so das Erste, was mir da eingefallen ist. Vorher habe ich schon gesagt, das Zweite, es gibt aber auch irgendwie sowas wie einen inneren Frieden. Das hat mit Krieg jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber das ist so eine andere Richtung vielleicht von Frieden. Dann gibt es auch einen zwischenmenschlichen Frieden, hat auch nichts mit Krieg zu tun, aber vielleicht mehr mit Streit oder Vergebung und Versöhnung letztendlich auch. Also Frieden als Gegensatz zu Feindschaft und Streit. Und ich habe mir gedacht, so als Vater kennt man das, Friede kann auch gerecht und ungerecht sein. Ja, es gibt manchmal die Situation bei uns zu Hause, da kommt dann einer angerannt und sagt, Papa, der hat mich gekniffen. Und dann kommt die andere her und sagt, ja, weil die mein Bild zerknüllt hat. Und dann bin ich als Vater sofort gefordert, die Situation zu durchblicken und zu sehen, was ist jetzt ein gerechter Friede? Ja, was ist jetzt gerecht in der Situation? Und da kann es auch ganz schnell passieren, dass ungerechter Friede passiert. Vielleicht kennt ihr das zu Hause auch. Ja, ich kenne das. Ja. Okay, also Frieden kann auch irgendwie ungerecht sein. Und Frieden kann auch ein Stück weit erzwungen werden. Das ist, glaube ich, gerade ein ganz heißes Thema in den Kriegsgebieten dieser Welt. Kommt man wirklich zu einem echten Frieden oder wird der Frieden irgendwie auferlegt, sozusagen? Und ich glaube, dann fängt es auch wieder an, ungerecht zu werden. Okay, also das ist der Begriff Friede. Irgendwie kann man da ganz viel noch drüber nachdenken, wollen wir aber nicht zu arg in die Tiefe gehen. Das nächste habe ich gerade auch schon gesagt, zum Begriff Frieden ist das Shalom zum Eingang. Das ist auch ein Begriff des biblischen, ein biblischer Begriff des Friedens. Da gehe ich gar nicht so arg in die Tiefe, aber das ist letztendlich auch ein Gruß, der ganz viel zum Ausdruck bringt, was viel mehr ist als nur so die Abwesenheit von Krieg, sondern das ist wirklich so ein richtiges Wohlergehen, was man dem anderen wünscht. Eine Zufriedenheit, eine Gesundheit, eine Sicherheit. Da steckt ganz viel drin in diesem Friedensbegriff, in diesem Shalom. Und den Frieden, den kann man in zwei Richtungen schaffen, habe ich mir gedacht. Und das will ich jetzt ganz praktisch mit euch machen. Erstens können wir den Frieden in die Richtung schaffen, wie unser Herr Jesus das auch gemacht hat, denn wir können Menschen wieder in den Frieden mit Gott führen. Und das Zweite, was wir machen können, ist, wir können auch Frieden stiften im Zwischenmenschlichen. Und wenn ihr jetzt schon anfangt, so ein bisschen zu ächzen, oh, jetzt sind wir gefordert, jetzt müssen wir was schaffen, ist es jetzt also wirklich so, ab jetzt gilt das Motto, Jesus hat es vorgemacht, gib dir ein bisschen Mühe und folg ihm nach, du wirst es schon schaffen. Zum Glück lässt uns Gott darin auch nicht allein. Ich habe an die Früchte des Geistes denken müssen, bevor wir da jetzt gleich an unser Tun denken. Und in Galater 5, bei den Früchten des Geistes heißt es genau, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Ja. Gottes Geist, der in uns wohnt, der will auch den Frieden schaffen und der will uns die Kraft dazu geben, den Frieden zu wirken. Also wenn wir gleich sagen, wie wir jetzt Frieden schaffen müssen, dann behaltet das im Hinterkopf. Und denkt auch dran, wie es an einer anderen Stelle in der Bibel heißt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist auch wichtig. Ja. Er will in uns, in seinen Kindern das wirken und das wachsen lassen. Zur ersten Möglichkeit, also wie können wir Frieden zwischen Mensch und Gott schaffen? Wie können wir das wirken? Ich denke, das ist was wir schnell vergessen, wo wir gar nicht so sehr dran denken beim Frieden, aber das ist doch eigentlich der wichtigste Friede, den ein Mensch haben kann. Und das bestimmt über alles, ob er jetzt im äußerlichen Frieden lebt oder im Krieg. Das bestimmt letztendlich seine Zukunft und bestimmt auch seinen inneren Frieden schon im Hier und Jetzt. Und ja, letztendlich ist das deswegen auch die Aufgabe, die uns Jesus ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, heißt es deswegen ganz am Schluss, weil es einfach so ein wichtiger Auftrag ist, den wir bekommen haben. Und ich glaube, das ist was wir in unserem Alltag genauso auch nicht vergessen sollten. Das größte Problem, das ein Mensch haben kann, ist, dass er nicht im Frieden mit Gott lebt. Und das ist was wir im Hinterkopf behalten müssen, auch wieder morgen, wenn wir in unserem Alltag unterwegs sind. Wenn wir Menschen treffen, wenn wir vielleicht auf WhatsApp mit Leuten chatten, wenn wir in der Pause am Arbeitsplatz mit Leuten sprechen, beim Einkauf, im Gespräch mit den Nachbarn, wo auch immer wir sind, lasst uns das auch im Hinterkopf behalten und das auf dem Herzen haben. Und das Gute ist, wir müssen nicht diesen Frieden herstellen, weil Jesus hat es schon gemacht. Jesus hat alles schon vorbereitet, dass das möglich ist. Da hilft's, wenn wir als Friedensstifter vorbildlich leben, aber vor allem ist es auch so, wie es in Römer 10, Vers 14 heißt, sie müssen davon hören. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben, heißt es da. Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger? Und vielleicht seid ihr die einzigen Prediger, ja, die einzigen, die ihren Mitmenschen was von Gott sagen können. Lasst sie Gottes Stimme hören durch euch. Erzählt mit der Begeisterung von dem inneren Frieden, den ihr in Jesus habt. Gerade jetzt in der Zeit, wo so viel Krieg und Unsicherheit und Unfriede herrscht. Ich glaube, da haben wir echt einen guten Aufhänger, um von diesem Frieden zu reden. Frieden mit Gott stiften. Kommen wir zum Zweiten, wie können wir noch Frieden stiften? Wir können Frieden zwischen Menschen stiften. Zwischenmenschlicher Friede. Und ich habe mir gedacht, so sonderlich kompliziert ist es eigentlich nicht. Oft scheitert das einfach zuerst mal an meinem persönlichen Stolz, über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich glaube, es reicht schon, wenn wir damit anfangen, nicht im Streit zu verharren, nicht selber Unfrieden zu stiften, da fangen wir schon mit großen Schritten an. Deswegen vielleicht auch meine Frage so zur persönlichen Reflexion für dich. Wo hast du in der letzten Woche Unfrieden gestiftet? Denkt vielleicht an euer Tun, aber auch an eure Worte, denkt an eure Gedanken, denn ich glaube, da fängt es ganz oft an mit dem Unfrieden. Und eine zweite Frage, die auch hilft beim Reflektieren, ist, wo gilt es vielleicht, Frieden zu suchen, auch mit Menschen, wo man schon lange im Streit verharrt? Wo gilt es letztendlich auch da eine Versöhnung und eine Vergebung zu suchen. Da wäre meine Ermutigung für dich, sei derjenige, der den ersten Schritt macht. Ja, es lohnt sich nicht zu warten, bis der andere das macht. Gott hat auch nicht gewartet, bis wir den ersten Schritt auf ihn zugemacht haben. Jesus hat alles vollbracht, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und das darf uns auch ein Vorbild sein. So heißt es auch in Römer 12, Vers 18, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Also das soll unser Leitspruch sein und aus Gottes Kraft raus kann das auch gelingen. Und das gilt sogar nicht nur für die Leute, die uns irgendwie sympathisch sind oder die uns wichtig sind, denen wir vielleicht, die uns was wert sind, sondern Jesus greift es später in den Seligpreisungen auch nochmal auf, das gilt sogar für unsere Feinde. Ja, für die, die überhaupt nichts für uns übrig haben. In Kapitel 5, Vers 44 kommt noch mal so eine Reprise sozusagen zu unserer Seligpreisung, wo es genau darum geht. Ich aber sage euch, sagt Jesus, Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Also da wird es auch nochmal aufgegriffen. Ja, so verhalten sich Kinder Gottes. Und wenn wir auf Jesus schauen, das hat er am Kreuz gemacht. Selbst am Kreuz hat er noch gebetet für seine Feinde, die ihn verspottet haben. Und Frieden stiften hört nicht mal da auf, wo es um uns selber geht, ja, und unsere Beziehungen zu anderen, sondern unser Frieden stiften darf sogar gar dahin gehen, dass wir da Frieden stiften, wo wir sehen, andere sind im Streit. Auch da dürfen wir sozusagen als Vermittler kommen und aktiv den Frieden schaffen. So wie Jesus auch der Mittler war sozusagen zwischen Gott und Mensch und das ins Reine gebracht hat. Und eine weitere Richtung, in die man auch nachdenken kann, ist im Prinzip, wir sitzen hier alle zusammen als Gemeinde, auch wir als Gemeinde sind dazu aufgerufen, Frieden zu suchen und Frieden zu halten und Frieden zu wahren. Ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, ich weiß zumindest von nichts, dass wir irgendwie gerade größere Konflikte und Streitpunkte haben. Ja, jetzt beim Gebet habe ich gerade nachgedacht, diese drei Gottesdienste, das könnte so ein Punkt sein, wo es auch mal Unfrieden gibt. Aber Gott sei Dank sind wir da relativ in Frieden unterwegs, habe ich den Eindruck, so im Großen. Und da ist meine Ermutigung an euch, lasst uns das auch im Kleinen bewahren. Also auch, wo es einfach ums Persönliche geht, wo man merkt, vielleicht ist man am anderen schuldig geworden. Lasst uns auch da einfach immer wieder nachgehen und den Frieden suchen und ja, Beziehungen im Reinen halten. Und dann aber auch vorbereitet sein, wenn es vielleicht im Großen mal Wogen gibt. Ich habe da zurückgedacht an die Corona-Zeit, da gab es auch irgendwie viele starke Meinungen, aber ich hatte den Eindruck, dass auch viele Friedensstifter hier in der Gemeinde unterwegs waren und dass es deswegen bei uns, glaube ich, ziemlich gut geklappt hat. Ja, es ist gut, wenn die Friedensstifter in der Überzahl sind und die Streitsuchenden in der Unterzahl, dann kann es gelingen, aber schlecht wird es, wenn es andersrum ist. Also lasst uns auch die Haltung in der Gemeinde bewahren. Zuletzt hat das Suchen des Friedens, hat dieses Friedensstiften denn eigentlich gar kein Ende, habe ich mich gefragt. Gibt es da keine Grenzen? Ja, die Bibel ruft uns an ganz vielen Stellen dazu auf. Ich sage nochmal drei Verse, wo es auch darum geht. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Römer 14, Vers 19. Oder jagt den Frieden nach mit jedermann. Hebräer 12, Vers 14. Oder suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Also es zieht sich durch die Bibel, wir sollen den Frieden suchen. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon sehr oft gesagt, darum geht's. Aber ich glaube, an manchen Ecken und Enden hat es auch Limits und Grenzen. Ich habe auch auf Jesus geschaut und mir überlegt, wie das in seinem Leben war. Mir ist eingefallen, er hat zum Beispiel den Pharisäern ziemlich harte Worte gesagt, hat sie deutlich konfrontiert. Oder Jesus ist in den Tempel gegangen und hat mit der Peitsche aufgeräumt und die Leute rausgeworfen. Das klingt erstmal nicht so sehr friedfertig. Aber ich glaube, auch das war letztendlich so einem Streben nach Frieden ist einem Streben nach Frieden entsprungen. Aber einen Frieden gibt es nicht ohne die Wahrheit. Ich glaube, das ist so eine Grenze, die wir haben. Wir dürfen nicht die Wahrheit aufgeben für den Frieden. Und das kann dann sogar irgendwie zu einem Götzen werden, wenn es nur noch um die Harmonie geht, nur noch um den Frieden. Und wenn man überhaupt nicht mehr irgendwas sagen kann, was vielleicht diesen Frieden trüben kann. Da stehe ich persönlich ganz schön in der Gefahr. Ja, es muss alles harmonisch sein. Aber das kann dann zu weit gehen sozusagen. Also die Wahrheit dürfen wir für den Frieden nicht opfern. Aber natürlich sollte der Friede beim Sagen der Wahrheit, auch der unliebsamen Wahrheit, trotzdem immer das Ziel sein. Okay, soweit die Gedanken dazu. Lasst mich zum Schluss kommen und lasst mich zum Schluss nochmal den Vers lesen nach Schlachter, dass er nochmal auf euch wirken darf. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und ich wünsche uns das, dass diese Haltung und dass die Fähigkeit, auch den Frieden zu schaffen, den Frieden aktiv zu suchen, in uns wächst. In uns, die wir uns schon Gottes Kinder nennen. Und dass wir das letztendlich immer mehr üben und praktizieren. Und dafür möchte ich jetzt noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus, danke, Herr, dass du alles schon vollbracht hast, dass wir in Frieden mit Gott, dem Vater, leben dürfen. Danke, dass wir diesen Frieden auch in den Herzen haben dürfen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass aus der Kraft deines Heiligen Geistes das wachsen darf, dass wir wahrhaftige Friedensstifter werden in unserem Umfeld, hier in der Gemeinde und auch in unserem Alltag, Herr, zu deiner Ehre.